Bild direkt. Der Podcast.
Plastikmüll vermeiden, weniger fliegen, beim Auto auf den Verbrauch achten oder eben weniger Fleisch essen. Das ist, was viele von uns versuchen, nämlich nachhaltiger zu leben und die Umwelt zu schonen. Nur beim Smartphone. Da ist der gute Wille noch nicht wirklich angekommen. Darüber wollen unser Tech-Freak Martin Eisenlauer und ich heute podcasten. Hallo Martin.
Hallo Stefan.
Worauf achte ich beim Kauf des nächsten schicken Smartphones, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit wieder sicherlich Thema überall, auf eine richtig geile Kamera oder mehrere dran, vielleicht viel Speicherplatz oder ein cooles Design. Martin, Hand aufs Herz, hast du da bisher groß an die Umwelt gedacht?
Ja, viel zu selten. Es ist tatsächlich eins dieser Bereiche, wo man im Großen und Ganzen nach Marketing und so ein bisschen nach Features kauft, wobei sie sind ja am Ende auch alle sehr, sehr ähnlich, die ganzen Telefone, und wo man sich viel zu wenig Gedanken darüber macht, wie die eigentlich hergestellt werden, wo die Rohstoffe herkommen und was aus denen wieder wird, wenn man dann irgendwann mal keine Lust mehr auf das Gerät hat.
Jetzt ist für dich das Thema ja nicht ganz neu, du beobachtest das seit Jahren. Warum ist das bisher so ein kleiner Markt?
Weil es uns in Wahrheit offensichtlich einfach nicht kümmert. Also das ist eine traurige Antwort, aber es ist tatsächlich, es nimmt kaum Platz ein. Man muss an der Stelle auch mal Apple loben, die da wirklich sich Mühe geben und redlich mühen, gute Rohstoffe zu benutzen, die Dinge recycelbar zu machen und so weiter. Aber letztlich suchen wir alle ein Telefon, das immer ganz toll aussieht, und wir wollen keine Schrauben außen, und das soll alles möglichst klein und schlank und geklebt sein und bitte bloß nicht irgendwo Teile, die man austauschen kann, die dann vielleicht ein bisschen klappern könnten oder wo man sehen könnte, dass was aufgeht. Und da entscheiden wir alle, ja, jeden Tag oder beziehungsweise jedes Mal, wenn wir unser Handy kaufen, wieder neu, und wir entscheiden uns viel zu selten für die Umwelt.
Immerhin ein Lob von dir für Apple. Hat man auch nicht alle Tage. An der Leuphana-Uni in Lüneburg, da gibt es ein sehr interessantes Projekt dazu, nämlich den Innovationsverbund Nachhaltiges Smartphone. Wir haben die beiden Forscher, Professor Stefan Schaltegger und Ferdinand Revelio, dazu interviewt und gefragt, da hören wir jetzt mal rein, was in puncto Ökologie und Nachhaltigkeit bisher die größten Schwachstellen von Smartphones sind.
Wenn wir den Lebenszyklus eines Mobiltelefons anschauen, dann beginnt es schon bei den Rohstoffen, wo viele Konfliktmineralien in den heutigen Smartphones verbaut sind. Also das sind Mineralien, die in Gebieten, insbesondere dem Kongo, also Demokratische Republik Kongo, abgebaut werden und dort eben Rebellen finanziert werden, Bürgerkrieg und fürchterliche menschliche Bedingungen und Arbeitsbedingungen existieren. Das wird finanziert durch die Nutzung dieser entsprechenden Mineralien. Wir haben dann aber auch in der Produktion, vorwiegend in Asien, teilweise sehr, sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Das ist ja auch durch den Foxconn-Skandal im Rahmen der Apple-Mobiltelefone deutlich geworden. In der Nutzungsphase, dort ist festzustellen, dass die Nutzungsdauer relativ kurz ist im Vergleich zu anderen Gütern, die man als Durables bezeichnen würde, eben als Güter, die länger halten sollten eigentlich und auch technisch im Regelfall etwas länger halten würden. Also wir haben einen sehr starken Umschlag oder Umsatz von entsprechenden Mobiltelefonen und Smartphones, und dann in der Endphase haben wir Probleme des Elektroschrotts, und auch dort ist ja durch die Medien durchaus schon vermehrt darauf aufmerksam gemacht worden, wie in Ghana oder auch in anderen afrikanischen Ländern dann mit dem Elektroschrott umgegangen wird. Viele toxische Probleme, die dann nicht nur eine Umweltbelastung, sondern auch gesundheitliche Belastungen der Leute, die involviert sind, mit sich bringen. Insofern haben Smartphones vom Beginn, von der Wiege bis zur Bahre hin, sind die mit Problemen behaftet, sowohl sozialer als auch ökologischer Art.
Woran und wie genau arbeiten Sie denn an der Uni Lüneburg zu diesem Thema?
Also in dem Innovationsverbund Nachhaltige Smartphones, eben kurz INAS, arbeiten wir mit Akteuren aus der gesamten Wertschöpfungskette zusammen. Wir bringen die quasi an einen runden Tisch. Seit 2016 in Workshop-Formaten, in Tagesworkshops, immer wieder ungefähr alle halbe Jahre treffen wir uns und sprechen dann eben zu einzelnen Themen, Nachhaltigkeitsherausforderungen entlang der Wertschöpfungskette und versuchen aber auch konkrete Lösungen zu finden. Das heißt, wir haben im INAS Akteure von der ganzen Wertschöpfungskette vertreten, sowohl eben zum Beispiel Supplier, die einzelne Bauteile produzieren, aber auch Hersteller wie zum Beispiel Shiftphones oder Telekommunikationsunternehmen und aber auch kleine Reparaturakteure, die man so kennt vom Bahnhof von der Ecke und natürlich Rücknahmedienstleister und Recyclingunternehmen. Und das ist eigentlich ein relativ einmaliges Setting, dass wir da sozusagen alle Akteure zusammenbringen und dann gemeinsam an Lösungen arbeiten, die eben basieren auf dem Konzept der sogenannten Circular Economy. Das heißt, in diesem Workshop-Settings haben wir eigentlich immer ein gewisses Wissenstransfer-Element. Das heißt, zuerst mal geht es sozusagen darum, ja, Wissen, akademisches Wissen aus der Wissenschaft sozusagen an die Akteure heranzutragen und dann in einem zweiten Action-Element aber dann auch wirklich ins Tun zu kommen dann eben, ja, kleine Prototypen schon wirklich an diesem Tag zu entwickeln. Das könnten eben zum Beispiel Ideen für nachhaltige Geschäftsmodelle sein oder wie Sammelquoten erhöht werden können oder ganz konkret zum Beispiel, wie Ersatzteile ausgeschlachtet werden können und dann von diesen kleinen Reparaturdienstleistern an der Ecke wieder eingesetzt werden können. Und genau, so arbeiten wir sozusagen mit den Akteuren zusammen an Lösungen für die Nachhaltigkeitsprobleme in der Smartphone-Branche.
Man könnte dies als einen sogenannten transdisziplinären Forschungsansatz bezeichnen. Das heißt, das ist ein Forschungsansatz, bei dem wir nicht nur aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Wissenschaften das Themengebiet anschauen, sondern wir ein reales lebensweltliches Problem nehmen, wo wir auch die involvierten Akteure in den Prozess der Analyse der Probleme als auch in den Prozess der Lösungsfindung einbinden.
Okay, wenn Sie mir jetzt sagen, man soll zum Beispiel bei Smartphones die Verbindung weniger verkleben als zum Beispiel verschrauben, damit man Teile austauschen kann, das leuchtet mir ein. Ist es denn auch so gedacht zum Beispiel, dass ich sage, nach 2-3 Jahren, ich will eine schönere Kamera bei einem Shiftphone zum Beispiel und dann kann ich mir das austauschen lassen?
Also man muss sozusagen zunächst mal, glaube ich, unterscheiden zwischen dem einzelnen Produkt und dann dem Nutzungssystem, was da eben noch drumherum steht. Und auf der einen Seite brauchen wir neue Produkte, sozusagen ein nachhaltiges Produktdesign oder zirkuläres Produktdesign, wie Sie schon angesprochen haben, dass die nicht verklebt sind, sondern eben zum Beispiel mit Schrauben oder anderen Verbindungselementen, die wieder reversibel lösbar sind, verbunden sind. Und dieses Produkt ermöglicht dann aber erst ein neues Nutzungssystem, was dann eben darauf hinauslaufen kann, dass wir zum Beispiel sagen, okay, eigentlich will ich ja das Telefon gar nicht besitzen, sondern eigentlich will ich nur die Funktion nutzen. Und dann könnte man sich schon vorstellen, dass auch nicht das Telefon an sich sozusagen verkauft wird, sondern dass es wie so eine Mietgebühr quasi gemietet wird, das Gerät, und dann auch von dem Hersteller durch Upgrades hardware-seitig oder software-seitig, aber eben vor allem hardware-seitig dann auch versorgt wird. Das heißt, dass dann da eben zum Beispiel eine neue Kamera eingebaut wird, sobald die zur Verfügung steht. Man muss da aber schon dazu sagen, dass solche Hardware-Upgrades sehr schwierig umzusetzen sind. Also das hat man bei allen modularen Telefonen bisher gesehen, auch zum Beispiel beim relativ erfolgreichen Fairphone. Da gab es dann auch eine bessere Kamera, aber das war auch schon das einzige Upgrade, was möglich war. Das liegt einfach an dieser schnellen technologischen Entwicklung und dann entwickeln sich die Plattformen weiter und die Schnittstellen und dann sind nur einzelne Komponenten derzeit wirklich austauschbar. Also bis auf Prozessorebene hinunter wird das noch ein paar Jahre dauern.
Wo liegen die denn bei den Marktanteilen jetzt? Das sind wahrscheinlich eher noch völlige Nischenprodukte, oder?
Ja, genau. Also das sind sehr, also ja, Nischenprodukte. Fairphone hat, soweit ich weiß, ungefähr 100.000 Telefone verkauft. Hauptsächlich fokussiert auf den europäischen Markt und Shift Phones liegt ungefähr bei 20.000 Telefonen.
In der Tat noch ein zartes Pflänzchen. Die Wand, gegen die viele User ja auch laufen, ist, wenn sie Handys länger benutzen wollen, ist, dass es irgendwann keine Software-Updates mehr gibt. Ist das auch Teil Ihrer Entwicklungsarbeit, dieses Problem?
Ja, definitiv. Also das ist eines der größten Herausforderungen, der man in diesem Android-Ökosystem vor dieser Wand man steht. Und das sind aber auch wieder Probleme, die eigentlich als einzelnes Unternehmen so gar nicht gelöst werden können. Da gibt es nur sozusagen kleine Workarounds, was Shift zum Beispiel anbietet, dass man alternative Betriebssysteme aufspielt. Das lässt Shift zu. Andere Hersteller lassen das nicht zu und so kann man dann eben aus dem Android-System ausbrechen und quasi zum Beispiel ein Linux-basiertes System aufspielen. Aber ob das sozusagen jetzt die massentaugliche Lösung ist, ist natürlich die Frage. Und die Software-Updates, da ist man an dieses Android-System quasi gebunden. Man kann nur darauf achten, dass man von Anfang an schon beim Design des Produktes möglichst hochwertige Komponenten verwendet, die sehr leistungsstark sind und dann eben lange auch unterstützt werden von den neuen Android-Betriebssystemen. Das Hauptproblem hier ist aber eigentlich, dass durch diese modulare Bauweise und durch das modulare Design und weil wir natürlich ja auch von kleinen Unternehmen sprechen, denen ihre Kapazitäten begrenzt sind und allein die Entwicklungszeit quasi so lange dauert, dass dann, wenn das Gerät rauskommt, das eigentlich schon Komponenten beinhaltet, die ungefähr ein Jahr alt sind vielleicht. Und da verliert man dann schon eine gewisse Lebenszeit von dem Smartphone. Das ist natürlich ein Paradox, vor dem man da steht.
Professor Schaltegger hat ja schon gesagt, bei der Nachhaltigkeit geht es auch darum, wie die Smartphones produziert werden. Herr Revelio, Sie waren in diesem Jahr in China und haben sich die Produktionsbedingungen angeguckt. Was haben Sie da gelernt?
Also für mich war es wirklich ein sehr, sehr schöner Einblick eigentlich und ich habe viel gelernt. Wir haben sehr viele unterschiedliche Produktionsstätten besucht, vom Zulieferer bis hin zur Endfertigung. Und also insbesondere haben wir uns eben die Endfertigung von Shift angeschaut, wo die Shift-Phones produziert werden in Hangzhou. Das ist eine eigens aufgebaute Manufaktur, die nur Shift-Phones produziert. Und wir waren dort als erstes und hatten quasi direkt diesen relativ guten Eindruck. Also man sieht zum Beispiel bei Shift-Phones, dadurch, dass das modular aufgebaut ist, ist es eigentlich erst möglich geworden, dass man Arbeitsbedingungen herstellt, die ja angenehmer sind für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Dahingehend, dass schon die Produktion eigentlich in einem Bürogebäude fast stattfindet. Und da gibt es große helle Fenster, also viel Licht, eine große Fensterfront, da stehen Pflanzen. Es ist natürlich auch ein Fließband, aber dadurch, dass es modular aufgebaut ist, kann jeder Arbeiter jeden Schritt ausführen und dadurch wird auch viel häufiger durchgewechselt, was natürlich ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt. Und das war sozusagen eigentlich erst möglich durch diesen modularen Aufbau. Und zusätzlich gibt es dann zum Beispiel, weil alles gesteckt und alles geschraubt wird, auch keine Lötstellen jetzt in der Endfertigung und es werden keine Chemikalien verwendet, eben zum Verkleben zum Beispiel. Und dadurch werden das Arbeitsumfeld sozusagen auch nochmal angenehmer. Zusätzlich ist es natürlich schon so, dass bei Shift jetzt konkret, wir konnten das jetzt auch nur einen Tag sehen, da sehr, also der Druck relativ gering war. Und letztendlich Shift-Phones, die Philosophie, sage ich mal, aus dem deutschen, also ihre deutsche Arbeitsphilosophie sozusagen nach China versuchen zu übertragen. Deswegen haben sie ja auch diese eigene Manufaktur aufgebaut, weil sie gesagt haben, wir können das bestehende System eigentlich nicht verändern. Also wenn wir in einem Zuliefererbetrieb einfach zusammenschrauben lassen, dann können wir da jetzt das gar nicht durchsetzen, was wir alles machen wollen mit höheren Löhnen und keine Überstunden und so weiter. Deswegen sozusagen dieser Ausbruch in eine eigene Manufaktur. Die anderen konventionellen Endfertigungen, die wir uns angeschaut haben, waren da schon wirklich ganz anders, wie man es eigentlich so kennt, wie aus dem Bilderbuch, kann man schon fast sagen. Das sind dann eben auch so Fabriketagen ohne Tageslicht. Es wird am Fließband im Akkord gearbeitet. Jeder Arbeiter führt einen einzelnen Schritt aus. Bei Shiftwons war es eben so, dass ein Arbeiter mehrere Schritte von diesem Telefonzusammenbau übernimmt. Und in den konventionellen führt jeder Arbeiter einen Schritt aus. Und es gibt eben sehr kurze Taktzeiten. Da darf also wirklich sozusagen nichts schiefgehen. Die Stimmung ist schon eine ganz andere.
Nun wird wahrscheinlich jeder, wenn man ihn fragt, sagen, nachhaltiges Handy, super Sache, finde ich toll, sollte man machen. Das andere ist, wie das dann wirklich zur Umsetzung kommt. Professor Schaltegger, welche Forderungen sehen Sie da an den Verbraucher? Wo muss der sich ändern? Und welche Voraussetzungen muss die Politik schaffen?
Ja, auf der einen Seite können ja Konsumentinnen und Konsumenten über das Internet entsprechend, sage ich mal, weniger unnachhaltige Smartphones oder nachhaltigere Smartphones, wie man das auch immer bewerten will, durchaus jetzt schon kaufen. Das erfordert aber, dass sie einen zusätzlichen Aufwand auf sich nehmen und dass sie eine entsprechende Präferenz entwickeln, dass Nachhaltigkeit beim Smartphone eben eine Rolle spielen soll. Das erfordert, dass man auch mit der Unsicherheit umgehen kann, dass wenn man bei Shiftphone beispielsweise über das Internet ein entsprechendes Smartphone kauft, dass man nicht ein großes Unternehmen dahinter hat, von dem man davon ausgeht, dass wenn es Probleme gibt, dass irgendjemand sich schon dann dieses Problems annehmen wird oder dass man irgendeine Versicherung dahinter haben wird, weil ein großer Name dahinter ist, eine große Marke dahinter ist. Faktisch ist es natürlich heute so, dass man gar keine größere Sicherheit hat bei einem größeren Unternehmen, sondern nur größere Distanzen hat. Aber Konsumentinnen und Konsumenten können das im Prinzip heute schon machen. Das sind einfach die sogenannten Transaktionskosten, die sind deutlich höher. Man kann eben nicht einfach in einen Telekom-Shop reingehen und bekommt zusammen mit dem Mobiltelefonvertrag dann ein Shiftphone angeboten, sondern man bekommt eben nur die konventionellen Geräte angeboten. Und dort bekommt man dann alles in einem Paket und weil dadurch die Kosten geringer sind, sich damit auseinanderzusetzen, tendieren die meisten dazu, dies zu machen. Also mit ein bisschen mehr Bewusstsein, wenn das thematisiert wird durch die Medien, wie beispielsweise jetzt durch Sie, dann werden sicher Leute, die eine höhere Nachhaltigkeitspräferenz haben, auch häufiger diesen Aufwand auf sich nehmen. Auf der anderen Seite ist auch klar, das wird ein Nischenmarkt bleiben, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verändern. Und hier, denke ich, wäre die Politik schon ganz klar gefordert, dass sie beispielsweise den Anbietern von Smartphones vorgeben würde, dass eine bestimmte Modularisierung gegeben sein muss oder dass die Geräte zurückgenommen werden müssen oder dass die Geräte sogar mit einem Pfand belegt sein müssen, damit sie auch mit größerer Wahrscheinlichkeit zurückgegeben werden. Denn wenn wir keinen Anreiz dann für die Konsumentinnen und Konsumenten haben, das Gerät nach Nutzung oder am Ende der Nutzungsdauer auch tatsächlich zurückzubringen, dann wird immer ein Teil nicht zurückkommen, auch wenn der Anbieter verpflichtet ist, es zurückzunehmen. Also ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten. Da könnte die Politik vor allem auf der europäischen Ebene schon deutlich klarere und bessere Anreize liefern. Des Weiteren gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die ganze Recycling- und Reparaturindustrie, aber auch alle Akteure, die sich mit einer Circular Economy befassen, entsprechend zu unterstützen. Das kann von Forschungsprojekten bis zu entsprechenden steuerlichen Anreizen und so weiter kann das eben auch gemacht werden. Und da ist bisher noch sehr, sehr wenig zu sehen.
Also wenn wir von der Circular Economy sprechen, ist es eben insbesondere so, dass die sehr viele Chancen bietet für lokale Arbeitsplätze. Und was wir dann eigentlich bräuchten, ist eine Besteuerung, die weggeht von Arbeitsbesteuerung hin zu einer Ressourcenbesteuerung. Und wenn wir sozusagen dahin kommen, dass der Reparaturdienstleister, also schon allein, also ein Beispiel wäre zum Beispiel auch, dass ich derzeit 19% Mehrwertsteuer auf so eine Reparaturdienstleistung zahle, das könnte eben auf 7% reduziert werden. Aber wenn Arbeitsleistungen weniger besteuert werden, aber Ressourcenverbrauch mehr besteuert wird, dann würde es sich eben auch lohnen, Geräte zu reparieren, Geräte im Kreislauf zu führen, Materialien wieder rauszubekommen und diese wieder zu verwenden, also sozusagen immer neue Materialien zu produzieren. Durch so eine Ressourcensteuer könnte da eine Lenkungswirkung entstehen.
Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie viel teurer ist denn so ein nachhaltiges Smartphone im Vergleich zu den großen Marken, würden Sie zu Recht sagen, dann müssen Sie erstmal erklären, welche Kamera ist da drin, wie viel Speicherplatz hat das. Können wir uns dem vielleicht prozentual nähern, wenn ich sage, ich habe ein Gerät für 500 Euro, wie viel teurer kommt mich im Schnitt dann ein umweltfreundliches Gerät?
Eigentlich gar nicht mehr. Das ist das, was Sie mehr ausgeben müssen, das ist Zeit, Transaktionskosten, Sie müssen es eben anders besorgen. Aber sonst ist der Preisunterschied eigentlich kein, das ist kein relevanter, da ist kein relevanter Unterschied, wenn überhaupt da.
So, spannendes Gespräch, Martin. Ich habe viel gelernt. Wie ging es dir?
Ja, es ist schon sehr, sehr spannend, das zu hören. Es ist auch spannend eben zu hören, dass die Forschung da nicht viel weiter ist als die Industrie momentan. Also man hat gute Ideen, aber am Ende sagte der Professor ja auch wieder, wir müssten halt anders kaufen.
Ja, glaubst du denn, ich meine, wir haben jetzt die Zeit von Fridays for Future und Extinction Rebellion. Glaubst du intuitiv, dass jetzt die Zeit kommt, wo das Thema ein bisschen größer wird?
Ich glaube so ein bisschen, und das liegt nicht nur an dieser neuen Aufmerksamkeit für Klimawandel, Umweltschutz und so weiter, sondern das liegt ein bisschen auch daran, dass dieser Handymarkt erwachsener wird, würde ich es jetzt mal nennen, und dass die Unterschiede von Jahr zu Jahr nicht mehr so wahnsinnig groß sind. Also wenn man sich an den Unterschied zwischen erstem iPhone und iPhone 3G erinnert, da ist noch wahnsinnig viel passiert jedes Jahr. Inzwischen hat man ja jedes Jahr so das Gefühl, oh, da passiert nicht mehr so viel. Und dann ist der Reiz, sich ein neues Smartphone zu kaufen, natürlich auch nicht mehr so groß.
Was müssen denn Produkte, von denen wir jetzt gehört haben, wie Fairphone oder Shiftphone, nachholen, um im Massenmarkt dann bessere Chancen zu bekommen?
Ja, ich glaube, die müssen quasi größer werden. Das haben die beiden Forscher ja auch schon angesprochen. Es ist gar nicht so sehr ein Problem der Geräte, sondern es ist ganz oft ein Problem des Marketings. Ich möchte wetten, viele, die uns heute zuhören, erfahren hier gerade zum ersten Mal, dass es überhaupt Telefone gibt, die nachhaltiger produziert werden. Und man muss an der Stelle auch sagen, die beiden Firmen geben sich große Mühe, diese Geräte fair und nachhaltig zu produzieren. Aber es ist an vielen Stellen halt auch einfach nicht möglich, weil auch die müssen ihre Bauteile dort einkaufen, wo sie ein Google, ein Samsung, ein Apple einkauft. Und da hat man ganz oft auch gar nicht die Option zu sagen, ich hätte diese seltene Erde, aber bitte gern aus einer Quelle, wo keine Kinder gearbeitet haben, sondern die kommen teilweise aus Staaten, ja, ich will jetzt nicht von rechtsfreien Räumen sprechen, aber auch zumindest aus Staaten, wo das nicht reguliert ist. Im Gespräch wurde ja auch schon angesprochen, im Kongo gibt es halt nicht so eine starke Konzentration auf Arbeitsbedingungen.
Ja, und das andere, um das vielleicht auch mal konkreter zu machen, scheint mir der Hinderungsgrund ja zu sein, wenn ich jetzt, sagen wir mal, als aus der Luft gegriffenes Beispiel, ich bin Vodafone-Kunde und schwanke zwischen iPhone und dem neuesten Galaxy, dann wird ja alles für mich gemacht, ja. Ich kriege dann irgendeinen Zuschuss, ich kriege quasi eine Art Leasingrate ausgerechnet, bestelle das, habe eine Garantie, habe irgendwelche Stores in der Nähe. Das scheint ja das zu sein, was diesen Fairphones im Moment noch fehlt, oder?
Ja, auch das ist natürlich ein Punkt, aber das ist halt auch was, das der Markt am Ende reguliert. Also es gibt ja diese Angebote schon, nur offensichtlich ist die Nachfrage noch nicht groß genug, dass die großen Händler da auch schon einsteigen. Das heißt, also das ist ja auch immer so ein einfacher Ruf, na, da muss jetzt mal eine Telekom, ein Vodafone, ein O2, die müssen das jetzt mal ins Programm nehmen. Mhm. Ja, das wäre natürlich schon schön, aber die verkaufen am Ende des Tages natürlich auch das, was die Leute kaufen wollen. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich als Kunden gefragt, das auch mal nachzufragen. Also auch mal zu sagen, Mensch, wie ist das denn? Wo kommt das denn her? Wo geht das hin? Und was bedeutet das für die Umwelt? Und nicht nur auf die Megapixelzahl und den Speicher zu schielen.
Was hältst du denn, das fand ich noch interessant in dem Gespräch, von dieser Leasing-Idee, dieser Kreislaufwirtschaft, dass man immer ein aktuelles Gerät hat und das abgelaufene, altgewordene zurückgibt, das dann eben, weil es in dieser Modulbauweise ist, komplett recycelt werden kann. Also dass man immer ein genutztes Handy hat, aber gar nicht sein eigenes. Wie findest du das?
Das finde ich von der Idee her sehr, sehr schön. Ich bin so ein bisschen gespannt, ob das tatsächlich abbildbar ist in der Realität. Also ob man tatsächlich aus meinem oder deinem 2 oder 3 Jahre alten Handy nochmal ein Handy bauen kann, das dann auch für Leute noch attraktiv ist, die sagen, ich habe nicht so hohe Ansprüche an so ein Mobiltelefon.
Ja, aber ich habe es auch so verstanden, dass es dann eher, wenn ich jetzt das nächste Smartphone nehme, bei mir wäre es das iPhone 11, dann ist es ja jetzt so, ich kann das alte behalten. In der Regel, ich weiß nicht, bei uns kriegen das mitunter die Kinder. Und so wie ich die Forscher verstanden habe, ist ja die Idee, ich gebe das ab, es wird komplett auseinandergenommen und kann komplett recycelt werden oder auf jeden Fall zu einer hohen Prozentzahl. Das, so habe ich die Idee verstanden.
Ja, nur auch das muss dann ja in einer vernünftigen Art und Weise geschehen. Also klar, recyceln, aber auch das kann man heute schon machen. Also wir haben in Deutschland ja eine Verordnung und jeder, der Elektronikgeräte verkauft, muss die am Ende auch zurücknehmen. Auch hier sind wir Verbraucher wieder gefragt, dass wir die halt auch zurückbringen. Also es gibt ganz schlimme Statistiken. Es liegen hunderte Millionen von Geräten in Deutschland in den Schubladen, da kann jeder mal über sich selbst auch nachdenken, wie viele Handys da zu Hause noch rumliegen. Und man müsste die eigentlich nur abgeben. Es gibt auch Dienste, die holen die bei einem zu Hause ab. Also beziehungsweise da kriegt man so ein Versandetikett gratis. Und wir machen es halt schlicht nicht. Und ich glaube, dass wir als Verbraucher es uns da immer ein bisschen einfach machen.
Da ist auf jeden Fall noch viel Musik drin, lieber Martin. Wie wollen wir denn am Thema dranbleiben? Sollen wir auch noch mal was bestellen dazu und dann weiter berichten?
Ja, wir gucken uns auf jeden Fall mal Fairphone und Shiftphone an und schauen uns da mal Modelle an und werden die dann auch mit den aktuellen Topmodellen vergleichen und da dann eben auch den Maßstab anlegen, ist das denn attraktiv, so ein Telefon zu haben? Das hilft nämlich alles nichts, wenn man dann so ein gutes Gewissen-Smartphone hat und damit unglücklich ist. Und wir schauen mal, wie konkurrenzfähig die sind.
Damit endet eine Art Camouflage-Auftritt, denn die meisten Hörer werden wissen, Martin Eisenhower hat zusammen mit Sven schon mal einen eigenen Podcast, die Tech Freaks, und ist heute quasi für Bild direkt ausgeliehen worden. Das war für mich ein sehr schönes Gastspiel, lieber Martin. Was macht ihr nächstes Mal? Schon eine Idee? Was sammeln sich für Themen?
Wow, wir müssen natürlich über die Smartphones reden, die nicht so fair sind ökologisch. Leider muss man sagen, das iPhone bewegt einfach viel, viel mehr Menschen. Und momentan ist natürlich gerade großer Streit, weil Google ja ein spannendes Telefon vorgestellt hat und es für die iPhone-Fans wahnsinnig schwer ist zu akzeptieren, dass die Innovationsführerschaft inzwischen woanders liegt. Und nicht mehr bei Apple. Und das wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen, auch in den Podcasts.
Dranbleiben an den Bild-Podcast. Nächstes Mal also wieder die Tech-Freaks. Schönen Dank fürs Zuhören und schöne Tage.